Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
Hallo!
Heute haben wir eine ganz besondere Gästin hier. Ja. Und zwar aus einer der beeindruckendsten Kategorie Mensch, wie ich finde. Und zwar ist unsere Gästin Mutter.
Ja.
Ich muss sagen, Hochachtung, eine große Ehre, dass ich Sie hier begrüßen darf im Podcast heute.
Dankeschön.
Und zwar Pia Zanoni. Ich werde heute Pia mal ausquetschen zu ihrem Mutterdasein und der Lust im Mutterdasein während Schwangerschaft, Geburt und der Zeit nach der Geburt. Und dann werden wir uns gemeinsam darüber unterhalten, was wir da so an gesellschaftlichen, merkwürdigen Konstrukten, Zuschreibungen, Narrativen haben, die uns da ganz schön herausfordern können auf dieser Reise. Und dann auch gemeinsam schauen, was hilft, wie können wir uns befreien, wie können wir Mutterschaft und Lust feiern und da neue Narrative eröffnen.
Ja, ich bin auch ganz aufgeregt, in der anderen Position jetzt zu sein und bin sehr gespannt. Danke für die schöne Vorstellung und danke, dass du das sagst mit beeindruckendste Kategorie Mensch, weil es der härteste Job der Welt ist.
Sagen wir das mal direkt vorweg.
Ja.
Ich habe wirklich allerhöchsten Respekt und das ist also, das kann ich wirklich so aus tiefstem Herzen sagen. Ich selbst habe mich ja auch dagegen entschieden, Mutter zu werden, eben weil ich bei FreundInnen meiner Schwester, Cousinen mitbekomme, meine eigene Mutter, die wahnsinnig viel geleistet hat und noch immer leistet. Und für mich ist das wirklich so in meine Entscheidung, nicht Mutter werden zu wollen, eingeflossen, was ich da alles mitbekomme, was ihr Mütter reißt und leistet. Und sicherlich ist da noch ganz, ganz viel, was ich noch nicht mal mitbekommen und gesehen habe. Ja.
Eine Bekannte von mir, die hat das irgendwie mal für mich sehr weise auf den Punkt gebracht. Sie meinte, dass es zwei Kategorien Menschen gibt. Einmal die Kategorie Mensch vor Kindern und einmal die Kategorie Mensch nach Kindern. Und da konnte ich halt so krass mitgehen, weil ich mir halt auch dachte, und ich habe mich wirklich darauf, also emotional, mental darauf vorbereitet und auch auf die Schattenseiten, vor allem auf die Schattenseiten, aber es ist einfach so krass. Also man kann sich darauf nicht vorbereiten und man kann nicht wissen, wie krass es halt wirklich tatsächlich ist. Mhm. Genau, und das habe ich irgendwie sehr gefühlt, ihre Aussage.
Ja, ja. Oh ja, ich bin wirklich, also ich bin tatsächlich auch so richtig auch auf einer persönlichen Ebene gespannt, was ich heute von dir alles so höre, weil ich finde auch das Thema Mutterschaft und Lust wirklich ganz besonders spannend, weil ich das Gefühl habe, da sind wir an so einer richtig edgigen, irgendwie richtig interessanten Schnittstelle zwischen irgendwie verschiedenen gesellschaftlichen Zuschreibungen und Erwartungshaltungen, nämlich einmal an Mütter und dann an uns als Frauen in unserer Sinnlichkeit. Ich merke, ich weiß da relativ wenig noch drüber, habe mich so ein bisschen jetzt natürlich im Vorfeld zur Folge informiert, aber auch Lücken gelassen, weil ich so gerne möchte, dass du mir das nochmal so richtig live erzählst.
Das mache ich.
Schön. Genau, magst du vielleicht einfach mal erzählen, wie das für dich so war, und mich interessieren da wirklich so die verschiedenen Phasen, weil ich mir vorstellen kann, dass die verschiedene Herausforderungen mit sich bringen. Schwangerschaft, Geburt und dann eben auch die Zeit nach der Geburt. Wie war das bei dir so in der Schwangerschaft?
Ja, ich muss sagen, dass meine Schwangerschaft, abgesehen davon, dass ich wirklich 4 Monate Übelkeit hatte und es mir so schlecht ging wie noch nie in meinem Leben, das war echt krass,
oh wow,
abgesehen halt von diesen 4 Monaten, was ja aber auch leider normal ist, dass es mir halt wirklich schlecht ging und mir sehr schlecht war, war meine Schwangerschaft super und sehr problemlos. Bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich eigentlich die ganze Zeit gar keine Lust hatte auf Sex. Schon auch auf sehr viel Nähe, so körperliche Nähe, aber zwischenmenschlich, emotional und jetzt nicht sexuell. Also es war auch, dass es mir so ganz, ganz nahe gegangen ist, wenn wir uns gestritten haben und das irgendwie so total krasse Ängste in mir vorgerufen hat. Oh mein Gott, was ist, wenn ich mein Kind alleine erziehen muss oder sonst was? Und das kenne ich halt gar nicht von mir. Und dass ich da irgendwie so hormonell total verletzlich einfach war. Mhm. Genau, und ja, halt auf Sex irgendwie so gar keine Lust hatte.
Wow.
Ja, nicht? Und dass diese beiden Ebenen sich halt irgendwie so total verändert haben, so die emotionale Ebene und die körperliche Ebene.
Oh, wie interessant. Ja. Das ist wirklich spannend zu hören, weil ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen, ne, dass es nicht normal für dich ist, dass du da so schlaflose Nächte verbringst in so Konfliktsituationen. Ich kann es total verstehen, weil das auch eine Angst ist, die ich habe. Ja. Ich habe und hatte in dieser Entscheidung eben auch Angst vor dieser Abhängigkeit, die damit einhergeht. Ja.
Ja.
Und das kann ich total gut verstehen, dass du dann, dass das dich ganz anders mitgenommen hat dann plötzlich mit so einem Kind im Bauch.
Ja.
Und das so ein Gefühl, kann ich mir vorstellen, macht von, genau, kann ich jetzt überhaupt wirklich vollständig zu meinem Stand, bei meinem Standpunkt bleiben und irgendwie zu meinen Bedürfnissen stehen? Kann ich das, weil häufig ist das ja in Streitsituationen, finde ich so, dass ich wie so in Kauf nehmen muss, dass gegebenenfalls der andere Mensch Abstand nimmt oder eine Trennung passiert, um meiner eigenen Wahrheit wirklich so treu zu bleiben. Und das mit einem Kind im Bauch, oh Gott, ja.
Ja, also das war auch echt krass. Aber wie gesagt, eigentlich gar nicht so negativ, weil ich habe oft das Gefühl, dass es vielleicht gut für mich wäre, emotional beziehungsmäßig da irgendwie mehr reinzugehen. Und da war ich halt da so total drin. Und das war halt auch so voll die spannende Erfahrung für mich. Ja, weil ich das jetzt wieder ohne Schwangerschaft und ohne Hormonchaos und so weiter halt nicht habe und aber es mir jetzt so hervorrufen kann, dass ich es schon mal hatte.
Spannend, ja, das heißt, es hat eure Beziehung vertieft.
Ja, doch, würde ich schon sagen. Ja.
Ja,
Ja.
wahrscheinlich würde mir das auch mal gut tun, wenn ich damit so konfrontiert
Ja.
wäre. So mit meinem Freiheits,
Ja.
so Hyper-Unabhängigkeitsding. Genau, und um jetzt da nochmal so auf diese, auf die Lust einzugehen und das Mutterdasein, gab es da irgendwas, was dich beschäftigt hat? Jetzt auch was diese Rollenzuschreibungen, und Erwartungshaltung und sowas angeht?
Ja, also einmal als Mutter nicht mehr attraktiv zu sein und auch meinem Partner gegenüber, aber weniger, weil ich halt schon wusste, okay, bei ihm ist das nicht so, aber es war trotzdem, dass da so eine paralysierte Angst war, aber nicht so sehr, aber auch so gesellschaftlich, dass ich dann bin ich so auf dem Abstellgleis. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das loslassen konnte. Ja, also das war meine große Angst.
Sehr nachvollziehbar, und ich glaube, das ist ja auch eine Angst, die in der absolut berechtigt ist. Das
Ja,
passiert ja. Also das
ja.
passiert ja am laufenden Band, kann man auch einfach mal ganz klar so sagen. Und ich habe sogar in den Recherchearbeiten vor der Folge, habe ich sogar noch auch rausgefunden, dass dieser relativ weit bekannte heilige Hure-Komplex oder ne, heilige Hure-Spaltung, Madonna-Hure-Komplex, hat ja so verschiedene Namen, von Freud geprägt. Unter anderem dadurch entstanden ist, dass Freud in seinen Sitzungen häufiger die Beobachtung gemacht hat bei Männern, dass die eben Frauen in dem Moment, wo sie zur Mutter geworden sind, nicht mehr begehrenswert fanden.
Minimemo. Der heilige Hure-Komplex und Mutterschaft. Der sogenannte heilige Hure-Komplex, auch als Madonna-Hure-Spaltung bekannt, beschreibt ein psychodynamisches Muster, das insbesondere in heterosexuellen Beziehungen wirksam sein kann. Geprägt wurde der Begriff unter anderem durch Sigmund Freud, der beobachtete, dass manche Männer ihre PartnerInnen nach der Geburt eines Kindes nicht mehr sexuell begehren konnten. Die Frau wird dabei entweder als heilige Mutterfigur idealisiert, rein mütterlich, unberührbar oder als Hure erotisiert, begehrenswert, aber nicht geeignet für Mutterschaft oder langfristige Bindung. Beide Pole schließen sich in diesem Denkmuster gegenseitig aus. Diese Spaltung ist bis heute gesellschaftlich wirksam. Mütter gelten häufig als asexuell oder verlieren mit der Geburt eines Kindes symbolisch ihre Sinnlichkeit, während Männer mit Vaterschaft oft an Attraktivität gewinnen. Für viele Frauen führt das zu einem inneren Konflikt. Darf ich als Mutter Lust empfinden, begehrenswert sein, eigene sexuelle Bedürfnisse haben oder sie gar sichtbar machen? Solche Fragen wurzeln weniger im individuellen Empfinden als in einer jahrelang alten kulturellen Erzählung, die weibliche Sexualität in Rollen aufspaltet. Sie zu erkennen, ist der erste Schritt, um neue, integrierte Bilder von Mutterschaft und Lust zu entwickeln, jenseits der alten Dichotomie.
Ja, und ich finde es so unfair, weil es ist gesellschaftlich ja so, dass Männer häufig attraktiver werden. Also einmal mit dem Alter werden Männer attraktiver oder als attraktiver wahrgenommen oder auch wenn sie ein Kind haben, dass es ganz toll ist. Also es ist ja eh ganz toll, wenn der Vater sich ums Kind kümmert, natürlich viel toller, als wenn die Mutter das macht, aber dass das deren Attraktivität auch häufig eher noch steigert. Genau, während das halt bei Frauen das senkt. Ja.
Ja, leider aktuell noch häufig,
Ja.
und ich habe so die Hoffnung, dass sich das ändert, ne? Weil,
Ja.
also ich zum Beispiel muss sagen, also ich kann Mütter unendlich feiern, auch in ihrer Lust und in ihrer Strahlkraft und Sinnlichkeit. Da öffnen sich für mich so neue Tore und Türen für einfach, ja, also neue Idealbilder, Vorbilder, Archetypen, die so als Orientierung dienen können. Und gibt es da noch irgendwas zu ergänzen zum Thema Lust, also Sinnlichkeit, Sexualität in der Schwangerschaft?
Also vielleicht noch die andere Seite, die ich jetzt halt nicht erlebt habe, aber ich weiß und ich kenne auch Frauen, die sich total wohl gefühlt haben und meinten, dass sie sich nie irgendwie so tief gefühlt haben wie halt während der Schwangerschaft. Und, es gibt ja auch irgendwie so, ich weiß nicht, diesen Schwangerschaftsglow oder so. Genau, also die das so richtig zelebriert haben und sich total wohl und sexy und attraktiv gefühlt haben in ihrem Körper. Genau, also habe ich jetzt halt nicht erlebt, aber wie gesagt, gibt es halt auch. Und auch welche, die halt viel mehr Lust haben, während sie schwanger sind. Und genau, vielleicht auch noch auf Seite der Männer, dass bei Männern auch ganz oft diese Angst da ist, dass irgendwie dem Kind was zustoßen könnte während des Penetrationssex, dass da halt auch einfach irgendwie einmal viel Unwissen auch ist und aber auch Männer halt oft keine Lust haben, aus dem Grund einfach. Jetzt gar nicht, weil sie irgendwie ihre Partnerin nicht mehr attraktiv finden. Also das habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie irgendwie mitbekommen oder auch was irgendwelche Statistiken sagen oder so, sondern dass es halt eher so die Angst ist, oh mein Gott, sie ist so zerbrechlich, das Kind, so da diese Angst und dass halt dann da irgendwie Berührungsängste kommen und das halt auch von den Männern auskommen kann, dass die dann keine Lust mehr haben.
Ja, und ich glaube, da können wir einmal offizielle Entwarnung auch hier einmal durch ins Mikrofon sprechen, ohne selber ÄrztInnen zu sein, aber mit den notwendigen Informationen im Hintergrund. Sex während der Schwangerschaft ist vollkommen okay. Das Kind ist davon nicht gestört oder gar beschädigt. Auch an die lieben, zum Glück immer mehr werdenden zuhörenden Männer. So, und jetzt kommen wir zur Geburt. Da freue ich mich auch besonders drauf. Ich habe mich so über das Wort Tabu-Tourette gefreut, was Heike Kleen in der letzten Folge benutzt hat. Und ich merke, ich habe das auch so ein bisschen so ein Tabu-Tourette. Ich liebe es einfach, so in die besonders starken Tabus reinzugehen. Und in Sachen Geburt habe ich das Gefühl, da gibt es auch solche Tabus und ich möchte, dass die mal raus sind und dass da Luft dran kommt. Und meine Vermutung wäre ja, dass ich war noch nicht bei der Geburt dabei, ändert sich in den nächsten Tagen. Dass über so Dinge wie, da passiert auch manchmal Stuhlgang während der Geburt, vollkommen natürlich und da ist plötzlich ist man mit Flüssigkeiten konfrontiert und einfach mit sehr natürlichen körperlichen Vorgängen, über die wahrscheinlich wenig irgendwie ansonsten in der Gesellschaft gesprochen wird. Ansonsten hätte ich das schon häufiger mal gehört. Und ich frage mich, was macht das teilweise mit Partnerschaften, wo das nicht offen besprochen wird? In vielen Partnerschaften hat man ja nicht unbedingt voreinander Stuhlgang und wird das so als was Unsexiges, sag ich mal, angesehen. Und dann gibt es plötzlich diesen Vorgang einer Geburt. Ich frage mich, was macht das mit Partnerschaften? Hast du da irgendwie eigene Erfahrungen? Hast du da Infos zu?
Ich weiß auch gar nicht warum, aber dass ich da auch irgendwie relativ schambefreit bin. Und dass es jetzt gar nicht irgendwie so großes Thema von mir war, sondern es war, glaube ich, eher so, ah ja, du weißt, es kann passieren, ja, okay, alles klar. Das war jetzt gar nicht so groß irgendwie Thema bei uns. Also wir haben halt darüber gesprochen, aber haben eigentlich eher irgendwie über andere Sachen gesprochen, weil ich mir dachte, ey, ich bringe das Kind zur Welt, ich habe dieses Kind 9 Monate lang ausgetragen, dann werde ich ja jetzt wohl hier Stuhlgang haben dürfen, ohne dass du irgendwie vom Hocker fällst.
Ja, ach gut, echt. Also gut, dass du da so eine Haltung hattest. Ich weiß von Freundinnen, dass das teilweise die auch durchaus beschäftigt hat im Vorhinein. Und also mit so einer Haltung ist es natürlich dann viel leichter. Gab es da ansonsten irgendwas so zum Thema Geburt, Sexualität, Lust, was erzählenswert ist?
Einmal meinte mein Partner, dass er mich wunderschön fand während der Geburt und ich so richtig so lebendig war. Und ich meine, das war natürlich wahnsinnig anstrengend. Die ging 12 Stunden, die Geburt. Und das war aber auch, also witzigerweise, ich habe so auf dem Wickeltisch gelehnt und da stand dann so ein Spiegel. Das heißt, ich habe mich quasi danach, als ich dann den Kopf hochgemacht habe und unser Kind dann da war, habe ich mich im Spiegel gesehen. Ich muss ihm recht geben. Ich glaube, ich sah richtig gut aus.
Das finde ich unglaublich. Ich bin davon auch schon mal Zeugin geworden, als ich bei einer guten Freundin direkt nach der Geburt gekommen bin. Und ich kam rein und ich hab erwartet, dass sie vollkommen fertig ist und einfach so in der Ecke hängt. So. Ich komme rein und die sah aus wie das blühende Leben. Es hat mich so richtig erinnert an so, kennst du diese Twilight-Saga, die Filme? Mit diesen Vampiren, wo dann, wenn die sich zum Vampir verwandeln, plötzlich strahlen die und sind fast
Stimmt.
unnatürlich und unmenschlich schön. Auch so war das. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los?
Also ich würde sagen, so war das bei mir auch. Genau, und das fand ich irgendwie so schön. Also auch, dass mein Partner dann diese Perspektive hatte und mir das dann ja rückgemeldet hat. Auch, also, weil ich bin gerissen. Also ich hatte so einen kleinen Vulvariss und einen noch kleineren Dammriss, aber es musste quasi beides genäht werden. Und dass ich da gemerkt habe, also das war so mein Hauptding der Vorsichtigkeit, was Sexualität anbelangt nach der Geburt. Dass ich da so große Angst hatte, dass, weiß nicht, dass das wieder aufreißt, ja. Das einfach war meine Angst. Genau, dass das echt Überwindung gekostet hat.
Und wie war das dann so in der Zeit nach der Geburt?
Erstmal musste ich heilen und mein Körper musste heilen. Wobei es bei mir auch wirklich nicht schlimm war. Also ich kenne da auch ganz, ganz andere Geschichten. Aber trotzdem, und ich muss sagen, ich habe das Wochenbett auch durchgezogen, also dass ich wirklich eigentlich die ganze Zeit lag. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wann wir wieder angefangen haben, miteinander zu schlafen. Aber es hat nicht so wahnsinnig lange gedauert. Ich weiß gar nicht, vielleicht irgendwie nach einem Monat oder so.
Und wie war das dann so? Also du sagtest jetzt gerade, du hattest dann noch schon diese Sorge, dass was wieder reißen könnte.
Ja.
Gab es irgendwie Veränderungen in deiner eigenen Körperwahrnehmung, Körperselbstbild, Rollenvorstellung, Identität? Da muss ja so viel passiert sein.
Ja, also da ist auch ganz viel in mir passiert. Ich weiß, ich kann mich jetzt auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, an das erste Mal nach der Geburt, als wir dann das erste Mal miteinander geschlafen haben. Aber ich weiß, dass ich nach der Geburt irgendwie das erste Mal das Gefühl hatte, ich sehe meinen Körper richtig, so wie er ist, und nicht, dass ich mich irgendwie, keine Ahnung, als dicker wahrnehme, als ich eigentlich bin oder so. Weil es war halt, also erstmal ist da dieser riesige Bauch und dann ist der plötzlich nicht mehr da. Und ich muss sagen, dass das auf jeden Fall total krass war, so dieser Blick, okay, ich bin gar nicht so dick. Also ich, dass ich jetzt nicht dick bin, weiß ich so, aber nicht, also dass ich schmaler bin, als ich mich eigentlich wahrnehme.
Interessant.
Ja, fand ich auch.
Das ist so eine starke körperliche Veränderung, dann wie so den Blick irgendwie geklärt hat,
ja,
für wie es wirklich ist und du so rausgekommen bist aus so einer schrägen Wahrnehmung, die vorher die ganze Zeit da war.
Ja.
Das habe ich auch noch nie gehört. Cool.
Ja, fand ich auch.
Diese ganze Sache mit dem, also nehmen wir jetzt mal dieses heilige Hure-Komplex, hat dich das bewegt?
Ja, sehr. Und ich weiß auch gar nicht, das war auch eher so ein schleichender Prozess, dass ich das dann losgeworden bin. Weil es war schon so, also ich würde sagen, bestimmt 1,5 Jahre oder so, dass ich damit echt gestruggelt habe, okay, jetzt bin ich Mutter und jetzt, weiß ich nicht, bin ich nicht mehr so begehrenswert oder so. Und dass es echt irgendwie gedauert hat, also das anzuerkennen hat gar nicht so lange gedauert. Das anzuerkennen habe ich eigentlich, würde ich sagen, von Anfang an gemacht, aber da halt irgendwie wegzukommen und zu sehen, okay, ich bin trotzdem begehrenswert, auch wenn ich Mutter bin. Genau, aber das hat auf jeden Fall echt gedauert. Ja, und natürlich halt so dieses gesellschaftliche Bild auf Mütter und du kannst halt irgendwie eh nichts recht machen. Also ich muss sagen, damit, ich glaube, das ist meine Lebensaufgabe, dieses permanent schlechte Gewissen. Ich habe ein permanent schlechtes Gewissen. Also wirklich, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich hier bin. Georg holt unsere Tochter, die kommt dann noch mit einer Freundin. Dann hat er 2 Kinder den Nachmittag über. Ich bin jetzt hier. Also eigentlich egal was, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen unserer Tochter gegenüber, dass ich dann nicht da bin. Also
schlechtes Gewissen mir gegenüber, wenn du nicht
genau, da. Genau, schlechtes Gewissen dir gegenüber, wenn ich dann da bin. Also ich habe wirklich, ich habe die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen und ich bin nicht die Einzige. Ich weiß, dass viele, alle Mütter immer ein schlechtes Gewissen haben.
Was sind denn so, ich finde das jetzt immer so schön drauf, was sind denn so die Erwartungshaltungen, die da teilweise auch sich völlig widersprechen und die da auch Müttern lasten gerade?
Ja, naja, also einmal meine Bühne. Genau, also einmal halt, ich glaube, da gibt es auch ein Buch drüber, Mythos Mutterinstinkt oder so heißt das, glaube ich, dass es ein Mythos ist, wie der Name schon sagt. Das gibt's nicht, es gibt kein Mutterinstinkt. Mütter haben es nicht genetisch irgendwie veranlagt, dass sie plötzlich ganz toll wissen, wie sie mit dem Kind umgehen sollen. Also die sind genauso planlos eigentlich wie die Väter. Aber von Müttern wird es halt erwartet, dass sie plötzlich alles können. Aber woher sollen sie das können? Ich meine, die haben ja auch diesen kleinen Menschen irgendwie zum ersten Mal und müssen jetzt gucken, dass dieser kleine Mensch am Leben bleibt und es ihm gut geht. Genau, also das und dass dann natürlich Männer halt für jeden Pups irgendwie gefeiert werden und bei Frauen das halt einfach erwartet wird, dass sie das halt können, dass sie das halt alles machen. Und dann halt auch, also weiß ich nicht, dieser Widerspruch dann auch zum Beispiel mit dem Wiederarbeiten gehen nach der Elternzeit. Also da kannst du es eigentlich auch niemandem recht machen, weil entweder gehst du zu früh arbeiten oder du gehst zu spät arbeiten. Du wirst halt irgendwie die ganze Zeit beurteilt. Und das ist gar nicht böse gemeint von den meisten, aber es passiert halt trotzdem. Und ich finde vor allem von unseren Eltern und unserer Elterngeneration, wobei ich auch sagen muss, dass unsere Eltern da schon, ja, weiß ich nicht, offen oder progressiv sind. Also die sind jetzt irgendwie nicht so drauf, dass sie sagen, man muss das Kind schreien lassen oder so. Genau, aber trotzdem, ja, also dass dann da halt auch irgendwelche Kommentare kommen, so unbedachte. Ja, und also, ja, du kannst es nicht recht machen als Mutter.
Weil sich einfach die Erwartungshaltungen, finde ich, auch also teilweise wirklich gänzlich widersprechen. Das finde ich daran so verrückt, ne?
Mini-Memo.
Widersprüchliche Erwartungen an Mütter. An Mütter werden viele unterschiedliche Erwartungen gestellt und nicht selten widersprechen sie sich. Sie sollen liebevoll, präsent und aufopferungsvoll für ihr Kind da sein, gleichzeitig aber unabhängig, selbstbestimmt, beruflich engagiert und möglichst schnell wieder die Alte. Wer sich zu sehr hingibt, gilt als überfürsorglich. Wer sich Freiräume nimmt, als egoistisch. Auch in Bezug auf Lust und Sexualität geraten viele Mütter in ein Dilemma. Sie erleben sich als sinnlich, körperlich lebendig, bekommen aber kaum gesellschaftliche Vorbilder, in denen diese Dimension mit Mutterschaft zusammengedacht wird. Stattdessen werden Intimität und Elternschaft häufig als gegensätzlich wahrgenommen. Solche Widersprüche betreffen nicht nur Mütter, sondern viele Frauenrollen, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Dort zeigt sich der sogenannte Double-Bind-Bias. Frauen, die klar, durchsetzungsstark und meinungsstabil auftreten, gelten schnell als kalt oder unweiblich. Verhalten sie sich hingegen empathisch und verbindlich, werden sie oft als zu soft, zu emotional oder nicht führungsstark genug eingeordnet. Beide Pole, Stärke und Wärme, Sinnlichkeit und Fürsorge, Unabhängigkeit und Beziehung, scheinen sich in gesellschaftlichen Erwartungen gegenseitig auszuschließen. Die Folge ist, viele Frauen versuchen ständig, ein unaussprechliches Gleichgewicht zu halten und erleben dabei innere Spannungen, Schuldgefühle oder das Gefühl, nie ganz richtig zu sein. Diese Spannung ist kein persönlicher Mangel. Sie ist Ausdruck struktureller Zuschreibungen, die wir als Gesellschaft hinterfragen dürfen.
Ja, und gleichzeitig halt irgendwie diesem kleinen Menschen gerecht werden und dich darum kümmern. Und dass es halt einfach, ja, wahnsinnige Verantwortung auch irgendwie ist, die, glaube ich, auch niemand so richtig sieht. Vor allem in der Zeit, in der ich nur gestillt habe, hat es mich total fertig gemacht, dass ich jetzt alleine dafür verantwortlich bin, dass unsere Tochter Nahrung kriegt. Und das ist einfach so krass auch. Und ja, dann so auch die ganze Zeit irgendwie einen kleinen Menschen an sich zu haben, der dann noch an der Brust nippelt die ganze Zeit. Und dann soll ich noch Lust haben irgendwie auf Sex mit meinem Partner.
Da gibt es ja auch so einen Begriff zu, hattest du vorhin.
Ja, erwähnt, genau, genau. Also dieses Overtouched-Sein einfach. Also halt zu viele menschliche Berührungen. Und ich habe auch irgendwo in der Zeit gelesen, was ich total augenöffnend fand, dass viele Berührungen, die wir mit Babys haben, dass die auch so im sexuellen Kontext stattfinden. Und das fand ich erstmal sehr schräg, das zu lesen. Und als ich mich dann aber damit auseinandergesetzt habe, dachte ich mir so, ja, okay, das stimmt total. Also zum Beispiel irgendwie diese kleinen Babyfüßchen und dann knabbert man an diesen kleinen Babyfüßchen oder so. Und das ist ja auch total was irgendwie im sexuellen Kontext stattfinden kann. Und dass deswegen halt einfach das dann auch irgendwann so reicht für den Körper und jetzt will ich irgendwie nicht mehr berührt werden. Ich will jetzt Zeit für mich haben und Zeit alleine haben.
Oh, da sind wir in so einem spannenden Bereich. Ich finde, der Klassiker davon ist ja auch natürlich das an den Brustwarzen saugen. Das ist ja auch was in der Sexualität am laufenden Band passiert.
Ja.
Und da fand ich das, da freut sich gerade wieder mein Tabu-Tourette, weil ich finde das so spannend. Da habe ich auch in den letzten Tagen tatsächlich noch was drüber gelesen, so über dieses, dass viele Frauen auch Lustempfinden haben, wenn sie stillen, weil es diese Stimulation an den Brustwarzen gibt. Und es gibt ja auch viele Berichte von Frauen, die auch während der Geburt zum Beispiel Lustempfinden bis hin zu Orgasmen haben. Und das ist ja auch was total tabuisiert ist. Und wo ich aber denke, oh mein Gott, wie viel Potenzial.
Ja, ja, finde ich auch. Und ich habe mir auch vor der Geburt einen Podcast angehört, da ging es auch darum, um Orgasmen während der Geburt. Und dass es halt irgendwie auch so sehr nah beieinander liegen kann, diese Lustempfindung.
Hormonell ja auch irgendwie was Ähnliches passiert und so. Ach, so spannend, machen wir mal Mini-Memo rein
Ja.
wahrscheinlich zu.
Mini-Memo. Lust beim Stillen und bei der Geburt. Lustempfindungen während der Geburt oder beim Stillen sind ein bekanntes, wenn auch tabuisiertes Phänomen. Sie lassen sich physiologisch erklären. Während beider Prozesse wird vermehrt Oxytocin ausgeschüttet, ein Hormon, das für Bindung sorgt, aber auch mit sexueller Erregung verknüpft ist. Auch die körperliche Stimulation spielt eine Rolle. Die Brustwarzen zählen zu den erogenen Zonen und ihr Saugreiz kann über die gleichen Nervenbahnen stimulierende Impulse auslösen, unabhängig vom Auslöser. Bei der Geburt wiederum wirken starke Kontraktionen, Druck im Beckenbereich und intensive Körperempfindungen zusammen. Einige Frauen berichten in diesem Zusammenhang von lustvollen Empfindungen oder sogar von Orgasmen. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen sexueller Reaktion und sexueller Ausrichtung. Eine körperliche Reaktion wie Lust oder Erregung kann auch in Kontexten auftreten, die nichts mit sexueller Fantasie oder Absicht zu tun haben. Das bedeutet nicht, dass eine sexuelle Orientierung auf das Kind vorliegt. Körperliche Lustreaktionen entstehen durch neurophysiologische Prozesse, nicht durch einen bewussten Wunsch. Sie sind Teil der Bandbreite menschlicher Körpererfahrung und sagen nichts über moralische oder sexuelle Absichten aus.
Und da sind wir auch, finde ich, genau, das eine ist, was interessant, was da körperlich passiert. Die Stimulation, die passiert und die hormonellen Ausschüttungen, ähnliche sind wie in der Sinnlichkeit, in der Sexualität. Und dann gibt es noch so einen Bereich, den kenne ich unter Existential Kink, also existenzieller Kink. Das finde ich einen ganz komischen Begriff. Aber da können wir in einer anderen Podcast-Folge mal drauf eingehen, ist sich so wie intensive Empfindungen zu eigen zu machen, auch dann, wenn sie potenziell unangenehm sind und in Lust zu verwandeln.
Okay.
Das finde ich einen total spannenden Bereich.
Ja.
Gibt es auch ein Buch zu, was ich
Ja,
empfehlen
okay.
kann.
Das kenne ich gar nicht.
Und das ist so eine Technik, die funktioniert mit Atem und mit sich bewusst machen, dass alles an Empfindung, ob emotional oder körperlich, mit der richtigen Haltung dazu und dem richtigen Atmen in Lust verwandelt werden kann.
Okay. Ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen in die BDSM-Richtung oder so, ne? Weil da wird ja auch viel irgendwie so mit Schmerz und so gearbeitet.
Ja, da gibt es bestimmt alle möglichen interessanten Parallelen zum Erforschen.
Ja.
Ja. Warum mir das so wichtig ist mit dem existenziellen Kink und diesem Empfindungen in Lust umwandeln und so, an dieser Stelle nochmal zu sagen, beim Stillen oder auch bei der Geburt, ist, weil ich weiß, dass das eine Möglichkeit wäre für viele Frauen, in dieses Lustempfinden zu gehen und das würde ja total in schwierigen Momenten tragen können und das Tabu das aktuell verhindert oder schwerer macht. Genau, und ich finde, wenn ich sage, da liegt so ein Potenzial drin, dann ist es für mich eben so dieses aufzudecken, dass das ganze Leben lustvoll ist oder das ganze Leben lustvoll sein kann, vor allem, wenn wir es uns erlauben und wenn wir aufhören, wenn diese Scham reinkriecht und die Erzählungen, an die wir einfach historisch gewöhnt sind, von Lust hat was Dreckiges, ja, oder Unangemessenes in bestimmten Momenten, was, muss ich an der Stelle einfach mal sagen, nicht stimmt. Nichts an Lust per se ist in irgendeiner Form dreckig oder nicht in Ordnung. Und es ist auch nicht befleckend, bedreckend oder in irgendeiner Form schlecht, beeinflussend, wenn Lust in Situationen präsent ist, die nichts direkt mit Sexualität zu tun haben. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum das so sein sollte. Und dennoch ist es in unseren Köpfen so stark verwoben mit Unangemessenheit und Dreckigkeit. Und insbesondere mit einem kleinen Baby, was ja immer als so wahnsinnig rein gilt, ja, ist es dann für Frauen so schwer auszuhalten, dass da ein Lustempfinden gleichzeitig da sein könnte. Und da wird auch wenig drüber gesprochen. Und das ist mir an der Stelle irgendwie ein totales Anliegen zu sagen, wenn du Lust empfindest, ja, in Momenten, in denen Lust nicht typischerweise mit eingeladen ist, von unseren aktuellen gesellschaftlichen Narrativen, dann ist das trotzdem okay. Und vielleicht kann es eine Ressource sein.
Ja.
Zum Beispiel beim Stillen.
Ja, total. Ich kann mir vorstellen, dass da bei vielen, also irgendwie so aufploppt, okay, ich darf das jetzt nicht, weil Pädophilie, ich bin doch nicht pädophil oder sonst irgendwas. Also, dass es dann halt so in die Richtung gepackt wird. Ja, aber ich würde halt sagen, also es hat ja damit nichts zu tun, so, sondern es ist halt gerade ein Menschlein, was halt an der Brust hängt, die eine erogene Zone ist.
Ja, gut, dass du es nochmal sagst, ja, weil das ist natürlich, ja, also das, da merke ich schon, da könnte man jetzt, wenn man wollte, könnte man das ganze Thema natürlich total zerreißen. Und gleichzeitig, genau, Pädophilie, ja, nee, das ist einfach was ganz, ganz anderes. Hier geht es um, lasse ich, im Prinzip runtergebrochen, lasse ich positive Strömungen in meinem Körper, ja, die mir gut tun, lasse ich die fließen oder unterdrücke ich sie? Sie sind ja eh da, ne? Ich kann sie wegdrücken oder ich kann sie fließen lassen und als Ressource annehmen. Und das ganze Leben, jede einzelne Facette des Lebens lässt sich auf diese Art und Weise erfahren. Das ist einfach, Lebenslust und sexuelle Lust sind nicht so weit voneinander entfernt, wie wir immer denken. Da dürfen die Übergänge viel fließender werden.
Ja, also und vor allem, was du halt meintest mit dreckig und so weiter, das ist ja vor allem halt wirklich weibliche Sexualität betrachtend, dass wir uns ja irgendwie dafür schämen, jetzt empfinde ich Lust, jetzt masturbiere ich oder sonst irgendwas. Und dass es ja Männern auch viel eher irgendwie zugesprochen wird als Frauen. Ja, und da ist dann wieder transgenerationale Last.
Ja.
Woher haben wir das?
Wo haben wir das
Was
wohl?
sind die Glaubenssätze, die dahinter stecken? Was sind die Glaubenssätze unserer Mütter, Großmütter?
Und aus welchen Ängsten heraus wurden diese Glaubenssätze geschürt und geschustert, nämlich aus der Angst heraus, dass wir Frauen vielleicht in diese Kraft kommen und
Ja.
darin ziemlich kraftvoll und mächtig sind.
Ja, absolut.
Und in dieser Lebenslust und Lebensfreude, wenn wir es zulassen können, dass die durch uns strömt, dann ist da so viel Energie, die wir einfach zur Verfügung haben.
Ja.
Ich habe das tatsächlich heute erlebt, das ist nämlich sowas, das können wir zum Zweifel auch rausschneiden, aber beispielsweise in Tantra, in manchen Tantra-Praktiken, wie ich sie kennengelernt habe, geht es eben auch darum, in alltäglichen Situationen dieses Lustempfinden einfach zuzulassen und als Energiequelle zu nutzen. Ich habe heute Morgen Yoga gemacht und habe so hochgeschaut und die Sonne schien mir plötzlich in der Chora-Übung, wo die Brust so weit wird, schien mir die Sonne so ins Gesicht und auf die Brust. Und ich habe, mich hat es derart durchströmt mit einer Lebenslust, ja, dass ich dachte, so weit vom Orgasmus entfernt ist das gar
Ja.
nicht. Und ich habe von Frauen gehört, die in alltäglichen Situationen in solchen Momenten Orgasmen hatten, wenn die diese Fähigkeit in sich befreit haben.
Ja, und vor allem ist es ja auch so, wenn wir es irgendwie schaffen, so ein konstantes Lustlevel irgendwie zu etablieren in unserem Leben, dass es dann auch in Sexualität viel leichter fällt, irgendwie loszulassen und halt in die Lust und ins Genießen reinzukommen, als wenn ich halt irgendwie bei Null wieder starte und meine Lust aufbauen muss. Und ich habe letztens irgendwo gelesen, also dass zum Beispiel, wenn man irgendwie isst und es lecker ist und dass man dann auch so richtig Geräusche irgendwie machen kann und so weiter. Und dann dachte ich, also halt einfach um dieses Lustlevel beizubehalten. Und das fand ich halt auch so schön irgendwie, weil es so was Banales ist. Und ich meine, es ist mega geil zu essen.
Ja,
Also
total.
warum nicht tönen dabei?
Ja. Ja, wie schön, ja. Und ich meine, es geht ja bei uns hier ums Lustbefreien. Und irgendwie wird mir jetzt gerade in diesem Moment bewusst, dass wir die Lust nicht nur von Scham und Tabus befreien dürfen, sondern auch von der Idee, dass die innerhalb der Sexualität ihren Platz hat und nicht im ganzen Leben.
Ja, total, finde ich auch.
Und jetzt habe ich mich dazu ganz schön in Rage geredet, aber in eine sehr lustvolle Rage. Und frag mich, ob es jetzt zum Ende hin der aktuellen Folge noch irgendetwas gibt, was dir da wichtig ist zu sagen zu diesem Thema.
Ich hatte es letztens schon mal gesagt in der Folge mit Rachel Sara, aber dass es ja auch oft einfach als Mutter, als Eltern so ein zeitliches Problem ist, sich irgendwie Freiräume zu schaffen für Sexualität, überhaupt für Zweisamkeit. Und dass es da bei uns total gut funktioniert, dass wir halt einfach uns quasi verabreden zum Sex. Und ich muss sagen, für mich persönlich funktioniert das auch gut, weil ich mich dann irgendwie auch schon mal darauf einstimmen kann und so weiter. Und das kann ich nur irgendwie jedem Elternteil mitgeben. Ja, sich da also einmal wirklich diese Räume zu nehmen und die dann halt auch am besten irgendwie gleich in den Kalender einzutragen oder sonst irgendwas. Aber dass es halt so fixe Termine quasi sind. Ja, weil das halt, was ich meinte, wir haben auch relativ schnell nach der Geburt wieder angefangen, miteinander zu schlafen. Und dass unsere Sexualität eher nach oben gegangen ist, was jetzt aber gar nicht so sehr halt irgendwie an der Geburt liegt, sondern das Schlüsselerlebnis für mich hatte, dass ich kommunizieren darf und mir das halt davor immer sehr, sehr schwer gefallen ist. Und ich dann halt das irgendwann so richtig verstanden habe und das so ein Durchbruch war, okay, Kommunikation, it is. Genau, und dass das dann wirklich so für unsere Sexualität, also die nochmal irgendwie auf so ein ganz anderes Level gehoben hat. Und dann kam halt irgendwann noch so Tantra-Massagen und so weiter und so. Also von daher würde ich sagen, dass unsere Sexualität nach der Geburt eher nach oben gegangen ist, was aber halt gar nicht so sehr jetzt mit unserer Tochter zu tun hat, sondern eher, dass wir halt das Thema stetig irgendwie bearbeiten und jetzt nicht haben liegen lassen, weil unsere Tochter da ist. Also von daher ist sie jetzt halt sogar schöner, als wir nur zu zweit waren. Und ja, aber das liegt halt einfach daran, dass wir dem Thema Raum geben. Sowohl Raum der Bearbeitung als auch Raum und Zeit, um dann tatsächlich irgendwie Sex zu haben. Ja.
Ja, schön, dass ihr das geschafft habt.
Ja, bin ich
Ja.
auch sehr stolz auf uns.
Ja, echt toll. Und es ist ja auch wirklich nochmal ein Plädoyer für insgesamt einfach dem Thema Sexualität und Sinnlichkeit und Intimität miteinander Raum geben. Dass das einfach ja, positive Veränderungen mit sich bringt.
Ja.
Auch unabhängig von den äußeren Umständen. Ja. Schön. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, die du hast, irgendwas, was dir geholfen hat?
Überlege jetzt gerade, also so einen Zusammenhang irgendwie mit der Elternrolle. Also ich glaube, im Zusammenhang mit der Elternrolle oder der Mutterrolle am ehesten halt die Auseinandersetzung damit und damit halt auch die Auseinandersetzung mit mir. Halt was mein Körper anbelangt, was irgendwie die gesellschaftlichen Erwartungen und so weiter anbelangt. Und mir das halt irgendwie anzugucken und dann meine Position dazu zu finden und halt auch Sachen irgendwie loslassen zu können.
Finde ich echt nochmal einen wichtigen Punkt.
Ja.
Weil ich das auch immer wieder merke, jetzt nicht beim Thema Mutterschaft natürlich, aber beim Thema einfach Erwartungshaltung an uns Frauen und wie widersprüchlich die teilweise sind, dass ich echt merke, dass das, was da wirklich am meisten mit befreit, so höre ich es jetzt gerade von dir, ist, sich da überhaupt erstmal drüber im Klaren zu werden. Was sind das eigentlich für Erwartungshaltungen, die an mich gerichtet werden? Wo kommen die her?
Ja.
Und dann zu schauen, was ist darin sozusagen meine Wahrheit und
Ja, genau. Und mich nicht zu verlieren, sondern also mir wirklich Raum zu geben und Raum einzuräumen. Und wie gesagt, ich bin sehr rigoros dabei und mache das dann. Ich kenne wenige Mütter, die das auch so machen. Und ich meine, es ist ja auch okay, manche gehen, also ich gehe jetzt auch nicht so wahnsinnig doll in dieser Mutterrolle auf. Das ist jetzt nicht der Sinn meines Lebens, Mutter zu sein. Und ich weiß, für manche ist es das, dass die dann halt nochmal auch einen ganz anderen Zugang dazu haben als ich. Aber einfach so wirklich dieses, okay, mir Zeit für mich nehmen und mir Raum für mich nehmen, dass das halt einfach wirklich existenziell auf allen Ebenen und auch auf der Sexualitäts- und Lustebene für mich ist. Weil ich ansonsten, also dann kann ich gar nicht mich irgendwie fallen lassen und loslassen. Ja.
Ja. Und vor allem eben auch dann, wenn die Gesellschaft dir nicht unbedingt widerspiegelt, dass du jetzt irgendwie ein Recht darauf hättest,
Ja,
den
ja.
Raum für dich zu nehmen als
Ja,
Mutter.
genau.
Ja. Ach, wie schön. Vielen,
Ja.
vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir fürs Zuhören, fürs Fragen.
Ja, total gerne. Ich habe auch hier jetzt echt noch mal einiges mitgenommen und bin total froh, dass wir dieses Thema reingeben können. Ja, ich bin einfach überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist.
Ja, und wenn du irgendwelche Erfahrungen teilen möchtest oder Fragen hast, dann schreib uns total gerne.
Genau. Männer wie Frauen. Mich
Ja.
interessieren da wirklich alle Perspektiven. Gerade bei den Themen, die sich besonders sozusagen edgy angefühlt haben, da interessiert mich am meisten, was da eure Gedanken zu sind. Ich kann mir vorstellen, dass sich da das ein oder andere Spannungsfeld auftut, insbesondere beim Thema Lustempfinden, beim Stillen oder so. Und das ist ja spannend. Lasst uns über die Dinge reden.
Ja,
Ja.
lasst sie uns angucken, lasst uns darüber reden.
Genau.
Sehr schön. Dann, ja, es war wieder sehr schön mit dir. Vielen, vielen
Genau, wie
Dank.
immer. Danke dir.
Und dann bis zum nächsten
Bis
Mal.
zum nächsten Mal.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonniere uns, teile die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.